je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer.
Von einem entscheidenden Moment der Geschichte für uns Europäer hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nach der Wahl von Donald Trump in dieser Woche gesprochen und einen Vergleich aus dem Reich der Tierwelt bemüht. Die Welt bestehe aus Pflanzen- und Fleischfressern. Ich möchte nicht aggressiv sein, so der Präsident zu seinen europäischen Partnern, aber wir müssen uns verteidigen können. Ich habe keine Lust, den Fleischfressern Europa als Bühne zu geben, damit sie hierher kommen und die Pflanzenfresser nach ihrem Gusto verschlingen. Folge 71 von Frankophil über die Folgen der Trump-Wahl für Frankreich und die Wehrhaftigkeit Europas. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Emmanuel Macron zählt zu den wenigen Staatenlenkern Europas, die Donald Trump noch aus seiner ersten Amtszeit kennt. Das hinderte den nächsten US-Präsidenten im Wahlkampf nicht daran, sich über Macron lustig zu machen. Es reicht schon, mit Zöllen auf französischen Wein und Champagner zu drohen, dann ist Frankreichs Präsident gefügig. So erzählt es Trump zumindest.
Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25%. If you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes. Now, no. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to charge. We're not going to talk. That was the end of it, Mike. That was the end of it.
Die USA als wichtigster Kunde für alkoholische französische Getränke. Donald Trump über seine Strategie, um bei Macron zum Ziel zu kommen. Nun ist der Republikaner gewählt und bereitet sich auf die Amtsübernahme im Januar vor. Und in Europa herrscht große Aufregung in den Regierungszentralen. Die heiße Phase des US-Wahlkampfes und den Wahltag hat Jakob Ross in Washington verfolgt, wo der Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik aktuell arbeitet. Jakob Ross ist heute zu Gast im Podcast. Jakob, Europa muss sich nach dem Comeback Donald Trumps im Weißen Haus jetzt neu orientieren. Eine einheitliche europäische Antwort, das wird sicher schwierig, aber etwas klarer kann man vielleicht schon bei den nationalstaatlichen Antworten sehen. Und da haben die Franzosen ja den Vorteil, dass sie in der Regel strategischer denken als wir Deutschen oder zumindest die strategische Debatte öffentlicher geführt wird. Was heißt die zweite Amtszeit für Donald Trump jetzt strategisch für die französische Außenpolitik? Was lässt sich da jetzt wenige Tage nach der Wahl schon darüber sagen?
Ja, ich glaube zunächst mal, wie du richtig sagst, die Franzosen haben den Vorteil, A, dass sie strategischer und deshalb, glaube ich, auch oft langfristiger denken als die deutsche Außenpolitik und auch als das deutsche Kanzleramt. Und dass die Franzosen eben schneller reagieren, auch weil der Präsident den Ton angibt in der Außen- und Sicherheitspolitik. Emmanuel Macron war am Mittwochmorgen, glaube ich, einer der ersten Staats- und Regierungschefs, die mit Trump gesprochen haben. Er hat mit Sicherheit gegenüber dem aktuellen Bundeskanzler, noch Bundeskanzler muss man ja sagen, den Startvorteil, dass er Trump kennt, dass er Trump zum Staatsbesuch nach Frankreich eingeladen hatte, dass die beiden also eine persönliche Beziehung haben. Und das kommt, glaube ich, auch gewichtig noch hinzu. Die Franzosen, die französische Außenpolitik hat den Vorteil, dass sie sich während des US-Wahlkampfes nicht explizit für oder gegen Trump positioniert haben, dass sie klassisch, diskret, diplomatisch geblieben sind, außenstehend eben. Und dass der Bundeskanzler sich eben früh und sehr klar für Biden ausgesprochen hatte. Dann nicht noch einmal für Harris, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, aber das ist doch in Washington hängen geblieben. Und dann gab es ja noch diese Geschichte, der eine oder andere wird sich erinnern, mit den Katzen und Hunden, die in der Fernsehdebatte zwischen Harris und Trump aufkam, wo Trump sagte, dass gewisse Migrantengruppen, also Katzen und Hunde in den USA essen, woraufhin sich dann Mitarbeiter im Auswärtigen Amt offensichtlich beflissen fühlten, darauf mit dem offiziellen Twitter-Account des Amts zu reagieren, sich lustig machten über Trump Und das hat hier in Washington, das kann ich wirklich aus eigenen Erfahrungen und Gesprächen berichten, für Riesenmisstöne gesorgt, hat auch im Kongress Wellen geschlagen, wo auch Abgeordnete und Senatoren, die der Bundesregierung, der deutschen Sicherheitspolitik vielleicht positiv gegenüberstanden, gesagt haben, was soll das, warum mischen sich hier die Deutschen ein und vor allem, warum mischen sich die Deutschen über den offiziellen diplomatischen Kanal ein, das geht nicht. Das wird, nehme ich an, mindestens der aktuellen Regierung auf die Füße fallen in den ersten Wochen, die man da mit der neuen Trump-Regierung umgehen muss.
Das heißt, aus französischer Perspektive so, wäre sowas undenkbar vom französischen Twitter-Account oder X-Account vom Quai d'Orsay. Da fährt man eine ganz andere Öffentlichkeitspolitik.
Jedenfalls aktuell und ich glaube, was das Ministerium insgesamt angeht, auf jeden Fall. Es ist lustig, dass du fragst, denn in der Vergangenheit gab es auch französische Top-Diplomaten, die sich sehr undiplomatisch verhalten haben in den sozialen Netzwerken, gerade zu Beginn der sozialen Medien. Gérard Araud ist ein wunderbares Beispiel, der selbst Botschafter war hier in Washington, auch in Tel Aviv, in Israel, bei den Vereinten Nationen in New York, also einer der ganz großen französischen Botschafter der vergangenen Jahre und der in Washington zu einem gewissen Ruf fand, weil er eben auch sehr offensiv über Twitter auch als aktiver Botschafter damals schon kommunizierte. Und ich glaube, das kam im Quai d'Orsay bei manchen gut an, weil er eben französische Positionen an ein breites Publikum öffentlichkeitswirksam kommunizierte und bei anderen eben weniger. Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Geschmackssache. Der Unterschied war eben, wie gesagt, dass es sich hier um Gérard Araud handelte, dass er also im Zweifel als Person dafür gerade stehen musste, während dieser Tweet vom Auswärtigen Amt eben über einen institutionellen Twitter-Account kam. Also niemand richtig wusste und auch bis heute nicht weiß, wer dahinter steckt. Und dadurch eben die Institution des Auswärtigen Amts, die Stimme der deutschen Außenpolitik, hinter dieser Kritik an Trump stand. Und das jetzt in den Büchern steht, der engen Vertrauten Trumps, Richard Grenell zum Beispiel, der Botschafter war über Jahre in Berlin, der unmittelbar reagiert hat und der mit Sicherheit diese Anekdote nicht vergessen haben wird, wenn er dann vielleicht ab Ende Januar entweder amerikanischer Außenminister sein wird, das steht zur Debatte, oder aber nationaler Sicherheitsberater von Trump.
Es bleibt natürlich am Ende doch irgendwie eine Anekdote. Schauen wir dann vielleicht mal lieber auf die großen Linien in dieser Lage. Die Wahl Trumps ist ja definitiv ein Einschnitt in den europäisch-amerikanischen Beziehungen. Das Aus der Koalition in Berlin, im wirtschaftlich mächtigsten Land Europas, ist ebenfalls ein Einschnitt. Ein französischer Präsident, der ebenfalls innenpolitisch stark geschwächt ist. Man hat gerade ja den Eindruck, es gibt sehr, sehr viel Chaos. An vielen Stellen muss sich die Politik ganz neu sortieren. Da ist tatsächlich, glaube ich, der Blick in die Geschichte vielleicht auch hilfreich am Anfang jetzt von unserer Podcast-Folge. Die großen Linien aus der Vergangenheit geben den handelnden Personen von heute ja auch ein bisschen Halt, wenn man so will. Welche großen Linien muss man kennen, um die Herausforderungen des französisch-amerikanischen Verhältnisses jetzt für Trump, Macron, ja, und die französische Regierung und die amerikanische Regierung zu verstehen? Das ist ja ganz anders als die deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Definitiv, deswegen hast du vollkommen recht. Ich glaube, das macht Sinn, wenigstens in groben Strichen, denn um in die Details zu gehen, braucht man dann die Historiker, aber in groben Strichen darzustellen, was die großen Unterschiede sind, die, glaube ich, bis heute wirklich eine entscheidende Rolle spielen, um zu verstehen, wie anders das französisch-amerikanische Verhältnis ist im Vergleich zum deutsch-amerikanischen. Vielleicht angefangen mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der Rolle de Gaulles, der als General, als Chef des freien Frankreichs in der weiten Welt sozusagen ein Stück weit, so kann man es aus französischer Perspektive beschreiben, die französische Ehre erhielt, also die Kollaboration des Vichy-Regimes mit dem Nationalsozialisten, dem widerstand und dann eben gemeinsam mit den Amerikanern, mit den Briten, mit den anderen Alliierten die Nationalsozialisten wieder aus Frankreich vertrieb. Aber aus dieser Periode und aus den vielen Streitigkeiten, die es gab zwischen de Gaulle und den amerikanischen Verbündeten insbesondere, ist eben in Frankreich ein gewisser Anti-Amerikanismus erhalten geblieben, den es auch vorher schon gab, und eben das Gefühl, dass man von den Amerikanern immer vor die Nase gehalten bekommt, bis heute, dass eben die Amerikaner es waren, die Frankreich von der deutschen Besatzung befreit haben, auch wenn natürlich die französische Beteiligung dann in der französischen Geschichtsschreibung oftmals sehr stark nach vorne gestellt wird. Das ist mit Sicherheit ein Motiv, was bis heute eine Rolle spielt, glaube ich. Ganz im Gegenteil natürlich zu dem deutschen Eindruck, dass die Amerikaner Deutschland von den Nationalsozialisten befreiten, die amerikanische Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg dazu geführt hat, dass es eben viele Kontakte auch gab zwischen der deutschen Zivilbevölkerung und amerikanischen Soldaten über die Jahrzehnte des Kalten Kriegs. Das mit Sicherheit der zweite Unterschied. Zwar war die NATO ursprünglich mal in Paris und in Fontainebleau beheimatet, also in Frankreich tatsächlich, aber dann entschied eben de Gaulle auch aufgrund weiterer Streitigkeiten, er war ein streitbarer Präsident, auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das militärische Kommando der NATO zu verlassen, nachdem Frankreich eigene souveräne Atomwaffen entwickelt hatte, um den Status Frankreichs als souveräne Macht sozusagen wiederherzustellen und sich eben nicht diesem NATO-Regime und der nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO zu unterwerfen. Das ist ein zweiter ganz wesentlicher Unterschied damals zu Bonn und bis heute eben zur Bundesrepublik. Dadurch gibt es sehr viel weniger institutionelle Verbindungen, auch zwischen den französischen und den amerikanischen Streitkräften zum Beispiel. Zwar ist Frankreich in der Zwischenzeit der NATO wieder beigetreten auf Initiative Nicolas Sarkozys. Auch früher gab es schon Versuche, aber Sarkozy hat es dann 2009 tatsächlich umgesetzt. Seitdem ist Frankreich wieder Teil des militärischen Kommandos, hält aber seine Nuklearwaffen, auf die wir vielleicht in der Folge noch eingehen können, aus den NATO-Planungen heraus, erhält diesen souveränen Status eben auch hier bis heute. Und Frankreich ist eben, glaube ich, bis heute, und an der NATO lässt sich das ganz gut nachverfolgen, weniger bereit, sozusagen sich der amerikanischen Linie zu unterwerfen. Es gilt als weniger prestigeträchtig für französische Diplomaten und Offiziere in Brüssel, bei Shape in der NATO ihren Dienst zu tun, während das, glaube ich, für Deutsche Offiziere und Diplomaten ein absolutes Karrieresprungbrett ist, über diese NATO-Schienen zu laufen. Also auch da gibt es einen großen Unterschied. Dazu kommen noch ganz viele Daten, das wird wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen. Also 1956 die Suez-Krise zum Beispiel, wo Frankreich und Großbritannien sozusagen die Grenzen der eigenen Macht aufgezeigt bekamen von den neuen Supermächten, als sie mit ihrer Linie zurückweichen müssten vor der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Der Indochina-Krieg, wo Frankreich sich mehr Unterstützung von den USA gewünscht hätte und den USA in der Folge vorwarf, im Stich gelassen worden zu sein. Und so zieht sich das über die vergangenen Jahrzehnte weg bis hin, und das ist, glaube ich, die letzte große französisch-amerikanische Krise gewesen oder die zweite, 2003, das Nein zum Irak-Krieg, als Dominique de Villepin, der damalige Außenminister, diese historische Rede vor dem VN-Sicherheitsrat hielt. Amerika warnte, nicht in den Irak einzumarschieren, im Namen des alten Frankreichs und des alten Europas sprach und damit zwar viel Sympathien im Rest der Welt, also das, was man heute vielleicht als globaler Süden zusammenfasst, erntete, insbesondere in der arabischen Welt, aber bei den Amerikanern eben einen Ruf festigte Frankreichs, dass Frankreich eben im entscheidenden Moment kein verlässlicher Verbündeter ist, immer so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen will und sich hier eben dieser Irak-Invasion entgegenstellte. Und der allerletzte Moment, und damit wollen wir es dann auch belassen, aber war die AUKUS-Affäre 2021, als hinter dem Rücken Frankreichs die USA mit Großbritannien und Australien ein Geheimabkommen abschlossen, ein riesiger Rüstungsdeal für französische Unternehmen, für die Naval Group platzte, ich glaube über 30 oder 40 Milliarden, das müsste man nachgucken, und Frankreich eben wirklich extrem empört reagierte. Macron berief den französischen Botschafter in den USA zurück, das war ein historisches First, und diese Beziehung insbesondere im Indopazifik sehr stark beschädigt hat. Wie es jetzt unter Trump weitergeht, muss die Zukunft zeigen. Vielleicht ein Hinweis. Ich glaube, die erste Trump-Präsidentschaft war für Frankreich, für die französische Außenpolitik in Europa nützlich, um eigene Positionen zu verkaufen. Die ganze Debatte um die strategische Souveränität, um die Autonomie Europas ist sehr weit fortgeschritten. Die Deutschen haben sich bereit gezeigt, mit den Franzosen diesen Weg einzuschlagen. Das wurde dann durch Biden und vor allem durch den Ukraine-Krieg sehr stark unterbrochen. Und die Hoffnung, das ist wirklich spürbar jetzt in Paris, ist eben, dass man anknüpft an diese aus französischer Sicht Erfolgsgeschichte, dass man diese europäische Souveränität zum Ende der Amtszeit Macrons jetzt doch vielleicht nochmal ausbaut, eben vor dem Hintergrund der zweiten Präsidentschaft Donald Trumps.
Bevor wir jetzt nochmal auf die erste Präsidentschaft und das Verhältnis Macron-Trump schauen, aber vielleicht nochmal die Frage, du sagst, es gab historisch betrachtet da sehr viel Misstrauen zwischen Washington und Paris. Es gab dieses Konzept von de Gaulle des dritten Weges, also nicht nach Moskau gucken, nicht nach Washington gucken, einfach sein eigenes Ding machen zwischen den Blöcken. Wie viel Relevanz hat das heute noch für einen Staatspräsidenten Macron, der ja nun ja über andere Ressourcen, über begrenztere Ressourcen verfügen muss als damals noch Staatspräsident de Gaulle?
Ja, also ich glaube, ein klassischer Vertreter der französischen Staatselite würde sagen, ja, wir haben weniger Geld, aber die entscheidenden Prädikate einer Weltmacht, die hat Frankreich nach wie vor. Wir haben eigene Nuklearwaffen. Wir haben einen ständigen Sitz im VN-Sicherheitsrat. Wir haben das zweitgrößte Netzwerk, diplomatische Netzwerk mit Botschaften auf der ganzen Welt. Und wir verfügen über einen Einflussraum, wie auch immer man das dann genau definiert, dank der französischen Sprache, der auch kleiner geworden ist, natürlich. Aber der es uns eben erlaubt, überall auf der Welt mit unserer eigenen Sprache aufzutreten und mit fremden Partnern zu kommunizieren. Das heißt, dieses Selbstverständnis ist bis heute sehr stark vertreten in der französischen Staatselite, wird an der ENA bzw. heute INSP auch wirklich nach vorne getragen, nach wie vor auch von jungen Nachwuchsbeamten, die in den hohen Staatsdienst streben. Aber ich glaube, Macron ist als Präsident tatsächlich eine interessante Figur, weil er ein Stück weit für eine neue Generation auch steht, die vielleicht einen realistischeren Blick auf die französischen Spielräume hat, auf die französischen Ressourcen. Ich finde immer, es ist ganz nützlich, sich vor Augen zu führen, mit was für Zielen Macron angetreten ist 2017. Er wollte Russland in eine neue europäische Sicherheitsarchitektur einbinden. Er wollte im Indopazifik sich, wie du richtig sagst, auf diesen dritten Weg de Gaulle berufen, also zwischen China und den USA als Alternative positionieren. Das hat bei AUKUS nicht geklappt. Die Australier haben ganz deutlich zu verstehen gegeben, Frankreich, wir arbeiten gerne mit euch zusammen, aber im Zweifelsfall brauchen wir die USA, um uns eben gegenüber China zu positionieren. Das heißt, da ist dieser dritte Weg sehr offensichtlich gescheitert. Und auch die Versuche Macrons in Westafrika zum Beispiel den Einflussraum, den französischen, zu erhalten, im Libanon eine Rolle zu spielen nach dieser schrecklichen Explosion im Hafen von Beirut, als er da schnell hinflog und in den Straßen von Beirut auf Französisch sozusagen mit der Bevölkerung in Kontakt trat und sich da als Retter gerierte. Das alles ist nicht mehr zeitgemäß. Das wird in Berlin seit Beginn von Macrons Amtszeit kritisiert, oft hinter vorgehaltener Hand. Und ich glaube und hoffe, dass in Frankreich eben diese klassischen Gaullisten auch mittlerweile einen realistischeren Blick auf die Weltpolitik entwickeln und bereit sind, sich eben ein Stück weit weiterzuentwickeln, das zu modernisieren, und dass Macron da hoffentlich eben eine Figur des Übergangs sozusagen ist, der mit diesen gaullistischen großen Ansprüchen gestartet ist und dann aber ein Stück weit von der Realität der internationalen Politik zurechtgestutzt wurde. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion und Prüfung jetzt, wie er auf diese neue Trump-Präsidentschaft reagiert, ob er wieder versucht, als Emmanuel Macron alleine sozusagen nach Washington zu reisen und Europa zu retten oder vor Trump zu schützen, oder ob er eben sich den Gegebenheiten der internationalen Politik fügt und sagt, wir müssen gemeinsam als Europäer auftreten, ansonsten werden wir von Trump einer nach dem anderen wirklich sich zurechtgelegt und filetiert.
Einflussrückgang in Afrika oder im Nahen Osten ist da ein gutes Stichwort, glaube ich. In unserem bisweilen ja sehr moralisch geprägten Diskurs im Westen wird das ja manchmal vergessen, aber im Grunde geht es ja in der Regel immer ganz nüchtern um Interessen der Staaten, um Macht, wirtschaftliche, militärische Macht. Wirtschaftlich und militärisch starke Länder haben eine größere Macht natürlich als schwache Länder. Und wenn wir nun den neuen gewählten Präsidenten Trump uns anschauen, dann nimmt er diese Kategorien viel deutlicher in den Vordergrund als vielleicht andere Präsidenten, die aber nach ähnlichen Kategorien handeln. Blickt Donald Trump denn jetzt auf ein gestärktes oder geschwächtes Frankreich aus deiner Sicht im Vergleich zur ersten Amtszeit des US-Präsidenten?
Also wie Donald Trump auf Frankreich blickt, da würde ich mir gar vielleicht noch kein Urteil zumaßen. Aber was ich wirklich auffällig finde, ich bin ja seit einiger Zeit jetzt in Washington, habe viele Gespräche hier mit Franzosen geführt, aber viel auch mit Amerikanern über Frankreich gesprochen, ist, dass Frankreich tatsächlich aus amerikanischer Perspektive sehr stark geschwächt worden ist oder sich selbst geschwächt hat in den vergangenen Jahren seit Beginn der ersten Amtszeit Macrons. Wie du vollkommen richtig gerade sagtest, in den internationalen Beziehungen jedenfalls so, wie sie wahrscheinlich unter Trump ja stattfinden werden oder sich abspielen werden, zählen Interessen, zählt Macht, zählt Einfluss. Und Frankreich hat eben in den Augen der Amerikaner in der Vergangenheit oft gut dagestanden, weil Frankreich in gewissen Regionen der Welt tatsächlich über größeren Einfluss noch verfügt hat als die Amerikaner. Dazu zählten lange die alten Mandatsgebiete aus Kolonialzeiten im Nahen Osten, also der Libanon. Vor allem dazu zählten die Kolonialgebiete in West- und Zentralafrika, gerade die frankophonen Staaten, die aus der Dekolonialisierung dort hervorgegangen sind. Das heißt, Frankreich konnte über viele Jahre sich sozusagen als, ohne jetzt den Franzosen zu nahe treten zu wollen, aber als Hilfspolizist des Weltpolizisten USA präsentieren, eben zum Beispiel im Kampf gegen den Terror in Westafrika, über das enge Botschaftsnetz, über die französischen Militärstützpunkte, die es in der Region gibt. Und in diesem globalen Kampf gegen den Terror dann eben sagen, wir als Franzosen führen diesen Kampf nicht weltweit, aber eben hier in diesen Regionen. Und dass Frankreich in den vergangenen Jahren sehr stark an Einfluss verloren hat, aus vielen dieser Staaten ja hinausgeworfen wurde, wenn man es offen ausdrückt, hat eben das französische Gewicht in den Augen der Amerikaner reduziert. Auch, dass es Frankreich heute nicht mehr so sehr möglich ist wie in der Vergangenheit, bei Abstimmungen zum Beispiel in der UN-Generalversammlung afrikanische Stimmen zu generieren, also die afrikanischen Staaten in Stellung zu bringen für westliche Positionen, wie es in der Vergangenheit eben oft der Fall war. Auch das hat, glaube ich, das französische Gewicht in den Augen der Amerikaner reduziert. Was bleibt, und das bringt uns ein Stück weit vielleicht zurück zu der deutsch-französischen Beziehung, ist, dass die Franzosen, die französischen Streitkräfte in den Augen der Amerikaner wesentlich wertvoller und nützlicher sind tatsächlich in vielen Punkten als die Deutschen, als die Bundeswehr, weil die französischen Streitkräfte in den Augen von amerikanischen Analysten und Experten kampferprobt sind, weil es klare Hierarchien und Kommandostrukturen gibt, weil Frankreich natürlich auch eine Nuklearmacht ist. Das ist nochmal eine gesonderte Debatte. Aber ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht für die Amerikaner, gerade im Vergleich zur Bundeswehr, die natürlich jetzt auch in einer Reform begriffen ist und verstärkt werden soll, aber diesen Status noch nicht hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Macron diesen Unterschied jetzt auch wieder als Chance sieht, um sozusagen sich wieder in Stellung zu bringen als die Führungsmacht und die Führungsperson europäischer Sicherheit auch in den Augen der Amerikaner.
Wie würdest du denn die erste Amtszeit von Trump und das Verhältnis mit Macron einordnen? Du hast ja gerade schon gesagt, Macron war einer tatsächlich am Mittwochmorgen einer der ersten Staats- und Regierungschefs, der tatsächlich dann Donald Trump angerufen hat, lange mit ihm gesprochen hat. Die Gratulation ging sehr früh raus. Wenn man dann zurückblickt an dieses Verhältnis der beiden, dann sind das ja aufgrund der Tatsache, dass es jetzt ein paar Jahre schon zurückliegt, vor allem die Bilder, die einem da in Erinnerung gerufen werden, ne? Dieses Kräftemessen, was es gab. Er hat ja versucht, mit einem besonders starken Händedruck, also Macron, Trump zu imponieren. Das ist was in Erinnerung geblieben ist, glaube ich, bei den Beobachtern. Dann, du hast es gerade ja schon gesagt, diese Einladung nach Paris, gerade zum 14. Juli, zum Nationalfeiertag. Trump hat dann an der Militärparade teilgenommen, weil Macron davon ausging, dass ihm das gefällt. Man sah da Trump ja auch tatsächlich salutieren beim Vorbeimarsch der Truppen. Also Emmanuel Macron hat also sehr viel Kapital investiert, um eine Beziehung zu Donald Trump aufzubauen, eine bessere Beziehung als die Bundeskanzlerin, die ja mit Trump sehr gefremdelt hat. Wie ist am Ende nach der ersten Amtszeit im Weißen Haus, wie ist die Bilanz? Hat sich das für Macron ausgezahlt, weil ja tatsächlich In der Berichterstattung konnte man den Eindruck haben, dass sich beide, je länger Trump im Weißen Haus war, desto schlechter wurde am Ende das Verhältnis. Und man konnte den Eindruck haben, mit dem Ausstieg aus dem Klimavertrag war das Tischtuch dann zerschnitten zwischen Macron und Trump.
Ja, also um vielleicht direkt bei diesem Klimavertrag, das waren ja die Pariser Verträge. Das heißt, auch da ist es für die französische Diplomatie tatsächlich etwas, was mit Prestige verbunden ist, dass man es geschafft hat, 2015 diese Verträge zu verhandeln, auch die Amerikaner hineinzuholen, dass Trump dann aus diesen Verträgen ausstieg. Darauf hat Macron reagiert und hat sich da als Fürsprecher und Retter dieses Abkommens auch ein Stück weit inszeniert global, was ihn mit Sicherheit Sympathien gekostet hat bei Trump. Ähnlich übrigens wie die Inszenierung, die nicht unbedingt von Merkel ausging, aber in den Medien sehr präsent war, von Angela Merkel dann als Führerin der freien Welt, nachdem Donald Trump in den USA gewählt worden war. Ich glaube, Macron hat im Vergleich zu Merkel wesentlich mehr Sympathien bei Trump gehabt, wie du richtig sagst, weil er auch bereit war, sozusagen Trump entgegenzukommen, ihn zu schmeicheln. Ich glaube, das hat Merkel nicht gut gekonnt und wahrscheinlich auch nicht gewollt. Sie kam ja von dem ersten, ich glaube, G7-Gipfel im Mai 2017 wieder, hielt dann diese jetzt wieder herausgekramte und viel zitierte Bierzeltrede in Bayern, wo sie sagte, wir können uns auf unsere Partner nicht mehr so stark verlassen wie in der Vergangenheit und natürlich die Amerikaner meinte. Und das war ja die Zeit, in der Macron dann gewählt wurde. Das heißt, in den Augen der Europäer war Macron ja eine riesen Hoffnungsfigur damals. Also man muss sich vorstellen, 2016 der Brexit, dann die Trump-Wahl, Rechtspopulisten überall auf dem Vormarsch und plötzlich gewinnt in Frankreich dieser junge, sehr proeuropäisch auftretende Präsident, was ja absolut keine Gegebenheit ist in Frankreich. Daran werden wir uns in Zukunft auch wieder gewöhnen müssen, dass Macron da eher die historische Ausnahme war. Aber jedenfalls gewann Macron diese Wahl und ist dann, glaube ich, im Verhältnis zu Trump jedenfalls zu Beginn relativ geschickt damit umgegangen, Trump das nicht unter die Nase zu schmieren, sozusagen, dass er jetzt hier die Hoffnung der freien, liberalen Welt war. Und ich rechne damit, dass es Macron auch vor dem Hintergrund natürlich des Endes der Ampelkoalition jetzt und der unklaren Mehrheitsverhältnisse in Deutschland, dass er da einen Startvorteil hat und dass er mit Sicherheit in den Augen von Trump eher als ein geeigneter oder gut positionierter Gesprächspartner wahrgenommen wird, jedenfalls als Olaf Scholz, als der aktuelle Bundeskanzler. Mit der Gefahr, und auch das wird wirklich spannend werden im Januar, dass es vielleicht nicht Macron wird, sondern Giorgia Meloni in Italien oder Viktor Orban, die sehr gute Kontakte haben, auch ins Trump-Lager. Und ich lese so ein bisschen aus den ersten Reaktionen von Macron, dass er eben versucht, da jetzt sich sozusagen als die Stimme Europas zu positionieren. Auch bei dem Gipfeltreffen in Budapest, er versucht, diese europäische Souveränität wieder aufzunehmen und natürlich auch in seinem eigenen Interesse jetzt in den ihm verbleibenden, zweieinhalb Jahren oder vielleicht auch weniger, eben noch einmal zu versuchen, diese Idee, mit der er 2017 angetreten war, vor dem Hintergrund von Donald Trump dann vielleicht doch noch voranzutreiben. Ganz umsetzen wird er sie nicht mehr, dazu ist die Zeit zu knapp, dafür wurde auch tatsächlich in den vergangenen Jahren zu viel Zeit verloren. Aber diese Idee jetzt nochmal groß zu machen, damit sie dann in Zukunft vielleicht von anderen, einer anderen Bundesregierung, einer anderen französischen Regierung im Verhältnis zu Trump umgesetzt werden muss.
Wie sehr behindert ihn dabei, dass er in der Innenpolitik ja stark geschwächt ist seit den Parlamentswahlen? Ist das für seine Außenpolitik und auch für sein Standing in Washington ein Problem aus deiner Sicht?
Definitiv. Also wir haben mehrere französische, auch offizielle hier gesagt, dass Frankreich im Frühjahr und bis Juni tatsächlich in den Augen der Amerikaner einen guten Stand hatte, was die europäischen Diskussionen anging. Einen überraschend guten Stand, denn die Amerikaner sagen dann auch, eigentlich leisten die Franzosen ja noch viel weniger als die Deutschen für die Ukraine, aber Macrons öffentliche Rhetorik und das Reden von roten Linien, dass man sich davon nicht beeindrucken lässt, hat einen Teil der amerikanischen Öffentlichkeit offensichtlich beeindruckt. Das hat gewirkt und funktioniert. Der Höhepunkt dieser französisch-amerikanischen Abstimmung waren offensichtlich die Feierlichkeiten zur Normandie-Landung, als Biden dann in Frankreich war. Die Amerikaner lieben den Pathos, die lieben diese Strände oben in Nordfrankreich, die Erinnerung daran, dass sie eben Europa befreit haben. Das heißt, auch da hat die französische Diplomatie sehr geschickt das genutzt, um sich zu positionieren über diese Feierlichkeiten. Und kurz danach kam dann die Auflösung der Nationalversammlung nach den Europawahlen, nach dem schlechten Abschneiden von Macron bei den Europawahlen. Und das hat dann in den Augen der Amerikaner das Kapital, was vorher aufgebaut wurde, sozusagen wieder zunichte gemacht, weil die Amerikaner eben gesagt haben, Frankreich ist instabil, verstärkt die Haushaltsprobleme gesehen haben, als dann die Ratingagenturen auch angefangen haben zu drohen, dass die französische Bonität der französischen Staatsanleihen heruntergestuft wird. Da war es dann sozusagen vorbei mit diesem französisch-amerikanischen Honeymoon. Ich glaube, dass jetzt tatsächlich, so nehme ich es jedenfalls wahr, es für Macron eine Chance noch einmal ist, zurückzukommen sozusagen als Ideengeber, als derjenige, der am lautesten gewarnt hat in den vergangenen Monaten vor dem Tod Europas, der mit sehr großen Worten versucht hat, die Debatte anzutreiben, dass da noch mal was geht jetzt, auch dank Trump.
Was könnte denn ein Präsident Trump von Emmanuel Macron, von Frankreich, von einer französischen Regierung konkret erwarten?
Naja, die Franzosen haben, wie die Deutschen auch, in den vergangenen Monaten sich innerhalb der NATO verstärkt positioniert und haben da auch ein Stück weit vorgebaut, auch natürlich aus Eigeninteresse und mit Blick darauf, dass der Krieg in der Ukraine sich nicht zum Vorteil der westlichen Verbündeten gedreht hat, sondern im Gegenteil, Russland droht dort tatsächlich diesen Krieg zu gewinnen und die eigenen Konditionen der Ukraine und der westlichen Unterstützer aufzuzwingen. Frankreich ist wesentlich stärker präsent heute als zum Beispiel 2017 noch an der NATO-Ostflanke, hat viele Soldaten, ich glaube rund 1000 in Rumänien stationiert, ist im Baltikum mit Flugzeugen präsent, nimmt da an dem Air Policing teil. Und nochmal, Frankreich ist in den Augen der Amerikaner immer wertvoll, weil Frankreich eine eigene nukleare Abschreckung hat, weil Frankreich kontinuierlich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs mit Russland auf einer strategischen Ebene kommuniziert über Nuclear Signaling, also über kleine Signale, die die eigenen Nuklearwaffen betreffen, die Deutschland nicht hat. In Deutschland gibt es diese Form des Dialogs mit Russland nicht. Frankreich hat zum Beispiel zu Beginn des Kriegs in der Ukraine die eigenen nuklearen U-Boote mit Nuklearwaffen, ich glaube drei, ins Wasser gelassen und losgeschickt. Das sind alles Signale, die in Moskau gelesen werden und anerkannt werden. Ich war überrascht, teilweise hier in Washington zu hören, dass die Amerikaner, dass jedenfalls einzelne Amerikaner die französische Linie sozusagen, auch den Umgang mit den russischen nuklearen Drohungen als wesentlich bestimmter und besser wahrgenommen haben als die der beiden Regierungen, dass also die Franzosen sich nicht haben beeindrucken lassen von den nuklearen Drohungen Putins. Auch deshalb gab es ja im vergangenen Februar dann diesen großen Diskussionen um die roten Linien nach der Ukraine-Konferenz in Paris. Aber ich glaube, das sind tatsächlich Punkte, die Frankreich in den Augen der Amerikaner wertvoll machen und wo Frankreich mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten versuchen wird, auch da die europäischen Diskussionen wieder anzutreiben und sich als Führungsmacht dort zu positionieren. Also gerade im nuklearen Bereich, weil es innerhalb der Europäischen Union jedenfalls keine Alternative gibt. Die Briten sind natürlich auch mit eigenen Nuklearwaffen in Europa, aber eben aus diesen europäischen Diskussionen dann ein Stück weit raus.
Du sprichst in Washington viel mit Diplomaten, mit Thinktankern, Vertretern aus der politischen Klasse. Wie groß sehen die Fachleute in Washington die Gefahr, dass tatsächlich Donald Trump die Amerikaner stärker zurückziehen könnte aus Europa als während seiner ersten Amtszeit? Das ist ja die große Angst der Europäer, dass sie irgendwann ohne Schutz dastehen könnten.
Absolut. Und das hat Trump in den vergangenen Monaten mehrmals als Warnung an die Europäer adressiert. Sein Vizepräsident J.D. Vance ab Januar hat das auf der Münchner Sicherheitskonferenz sehr klar formuliert, hat danach nochmal einen Gastbeitrag in der Financial Times geschrieben, wo er das auch nochmal ausbuchstabiert hat. Dass also die Erwartung für die Zukunft ist, dass die Europäer nicht nur sich an die NATO-Vereinbarungen halten und diese berühmten 2% plus, muss man mittlerweile sagen, zahlen, sondern dass grundsätzlich die Europäer eben Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen. Und da geht es dann eben nicht mehr nur um Geld, sondern um strategische Planungen, um eine Truppenpräsenz verstärkt in Osteuropa. Es gibt einen ganzen Haufen von Konzepten und Ideen, die hier in Washington diskutiert werden. Darunter eben zum Beispiel auch eines, was glaube ich für viel Wellen gesorgt hat, der Dormant NATO, also dass man die NATO sozusagen einschläfert ein Stück weit in der zweiten Amtszeit Donald Trumps, dass man dort blockiert, dass so die strategischen Diskussionen eingeschläfert werden. Davon ausgenommen ist meistens die nukleare Dimension, also so weit geht jedenfalls aus meinen Gesprächen, wie ich das mitbekommen habe, niemand. Also dass die nuklearen Garantien tatsächlich von Trump in Frage gestellt würden. Allerdings gibt es in Europa eben die große Sorge, dass der Stil Trumps, also dieses ständige Drohen damit, dass wenn Deutschland nicht mehr bezahlt, dass wenn deutsche Fahrzeuge nicht weniger verkauft werden in den USA, dass dann sozusagen diese Garantien zurückgenommen werden, dass das alleine, diese ganze Rhetorik schon die Abschreckungspotenziale in Europa schwächt. Mit Blick darauf werden jetzt in Europa mit Sicherheit die Diskussionen beginnen zu verstärkter konventioneller Abschreckung und auch vielleicht unter Führung Frankreichs eben zu Alternativen zu der amerikanischen Abschreckung, nuklearen Abschreckung in Europa. So viel wurde jetzt diskutiert. Vielleicht ein wesentlicher Unterschied, denn du fragtest ja auch, was der Unterschied sozusagen zur ersten Amtszeit sein könnte, ist tatsächlich, dass Trump offensichtlich, das hat er mehrmals auch während des Wahlkampfes gesagt, in seiner ersten Amtszeit den Eindruck hatte, dass er eben politische Impulse in die Verwaltung gegeben hat, insbesondere ins Pentagon. Und diese Impulse dann sozusagen versandet sind in diesen riesigen Verwaltungen. Ich glaube, das Pentagon beschäftigt 2,8 Millionen Menschen. Das sind riesige Tanker, die ihre eigene Agenda haben, die ihre eigenen Abläufe haben, die sich im Zweifel nicht großartig beeindrucken lassen davon, wer jetzt gerade Präsident ist. Das ist übrigens eine ganz spannende Parallele zu den Diskussionen, die es ja auch in Frankreich gab, als Macron den eigenen Diplomaten vorwarf, als Deep State eben seinen politischen Impuls, sich Russland anzunähern, zu hintertreiben und dann eine andere Politik zu verfolgen. Das sieht Trump eben auch und deshalb heißt es, und das wurde hier tatsächlich von vielen Thinktankern und Leuten, die jetzt in die Verwaltung wechseln, in Spitzenpositionen auch bestätigt, dass Trump diesmal eben und sein Team wesentlich besser vorbereitet sind, dass es dieses Projekt 2025 gibt, was ein konservativer Thinktank, die Heritage Foundation, vorbereitet hat. Und wo auf 900 Seiten wirklich aufgeschlüsselt ist, wie man dieses Bürokratie-Monster, Pentagon, State Department, wie man das aufbricht und durch gezielte Nominierungen in Schlüsselpositionen eben die eigenen Leute dort installiert. Mhm. Und ich glaube, davor ist tatsächlich die Sorge sehr groß, denn in der ersten Amtszeit Trumps gab es ja immer diese Erzählung der Adults in the Room, also dass die Erwachsenen um Trump herum ihn dann ein Stück weit eingefangen haben, wenn er zu wild agieren wollte. Dass also diesmal die Politisierung der amerikanischen Verwaltung dazu führt, dass Trumps Ideen eines schmaleren Staats, eines verkleinerten Engagements der Amerikaner in Europa wesentlich ungebremster sozusagen tatsächlich umgesetzt werden. Und ich glaube, da gibt es wirklich viel Sorge. Ja.
Wobei man fairerweise sagen muss, Trump selbst hat sich von dieser Agenda 2025 immer distanziert, gesagt, das wäre jetzt nicht sein Plan. Ne?
Ja, wobei jetzt nach dem Wahlsieg auch einige schon sagten, also eigentlich ist doch unser Plan. Genau, ist alles Spekulation, muss man abwarten. Aber die Heritage Foundation und der Präsident Kevin Roberts, die gelten schon immer noch als sehr nah an den Trump-Leuten. Und es ist im Grunde genommen wie ein Regierungsprogramm, also 900 Seiten von Experten verfasst für jedes Ministerium, für jedes Politikfeld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Papier jetzt einfach beiseite gelassen wird und niemand mehr interessiert.
Und im Rundordner landet. Du hast gerade gesagt, man kann sich da viel vorstellen, was Trump für Europa bedeuten könnte, also in militärischen Fragen. Aber die nukleare Garantie, die, so dein Eindruck, werde nicht in Frage gestellt. Auf der anderen Seite, in Europa wird darüber ja diskutiert. Wir haben das selbst getan hier im Podcast mit deinem Kollegen Eckhard Lübkemeier von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und in dieser Woche, gleich nach der Wahl von Trump, gab es auch ein Spiegel-Interview mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, also ein, der an der Sciences Po unter anderem auch lehrt, aber jedenfalls einem Ökonom, der sich im Grunde ja nicht vordringlich um sicherheitspolitische Fragen stellt. Auch der hat das Thema angeschnitten und gesagt, wir müssen darüber nachdenken, uns unter den, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber den französischen Atomschirm sozusagen auf Deutschland auszuweiten oder auf Europa auszuweiten oder zumindest die Diskussion darüber voranzutreiben. Wie stark ist dieses, du hast es ja auch schon mehrfach erwähnt, wie stark ist dieses Thema nuklearer Schutzschild, französische Atommacht nach der Wahl Trumps geworden?
Auch da müssen wir vielleicht mit der ersten Präsidentschaft beginnen, weil es, glaube ich, viele Parallelen tatsächlich gibt. Es gab ja 2019 das Interview von Macron mit dem Economist, wo er von der hirntoten NATO sprach. Auch das, also das hatte mit Sicherheit eine konventionelle Komponente. Ich glaube, da ging es damals um Kurden in Nordsyrien, also weit weg von nuklearen Diskussionen. Aber es hatte natürlich auch eine nukleare Dimension, dadurch, dass die NATO Nuclear Planning Group eben das Gremium ist, wo sich die Europäer, die unter diesem amerikanischen Schutzschirm stehen, abstimmen oder Informationen bekommen von den Amerikanern, wo Frankreich eben nicht mit drin sitzt. Und dann gab es, ganz wichtig, im Februar 2020 eine Rede von Macron an der französischen Militärakademie, der École de Guerre, wo er eben aus Sicht der Experten und Analysten das erste Mal sehr explizit und auf hoher Ebene ein Angebot machte an die europäischen Partner und mehrmals betonte, dass die französische nukleare Abschreckung eben seit Beginn, seit de Gaulle, eine europäische Dimension hat, wie es formuliert wird in den französischen Doktrinen und eben den Reden, die die Präsidenten halten. Man muss dazu wissen, dass eben dadurch, dass diese nukleare Pyramide, die Entscheidungsabläufe, insbesondere in Frankreich, so stark auf den Präsidenten ausgerichtet sind und von dem Präsidenten kontrolliert werden, dass wirklich diese präsidentiellen Reden, dass alles, was der Präsident zu nuklearen Themen sagt, quasi, also ja, daraus die Doktrin entsteht und heilig ist, ja, so kann man es fast sagen. Also es ist, Frankreich wird teilweise ja die nukleare Monarchie genannt, aber es ist wirklich sehr zugespitzt. Das heißt, von Macron und von seinen persönlichen politischen Äußerungen und seinem Gusto hängt viel ab. Der Eindruck in Frankreich jetzt, um in die Jetztzeit zu kommen, ist eben, dass ähnlich wie bei der Debatte um die strategische Autonomie oder europäische Souveränität, vor allem Deutschland eben nie auf diese Angebote eingegangen ist, jedenfalls nicht auf der höchsten politischen Ebene. Es gibt Dialoge auch über nukleare Fragen zwischen Deutschland und Frankreich. Das findet aber auf einer Arbeitsebene statt, da sind Thinktanks beteiligt. Der Eindruck in Frankreich ist eben, dass wenn ernsthaft über einen europäischen Schutzschirm, der auf französischen, vielleicht auch auf britischen Atomwaffen gründet, diskutiert werden sollte, dass das eben eine Frage ist, die nur von den Staats- und Regierungschefs und auf dieser politisch-strategischen Ebene diskutiert werden kann. Und diese Anfrage ist eben von Merkel nie gekommen. Diese Anfrage ist von Olaf Scholz auch nie gekommen. Und ich glaube, auf diese Anfrage wartet Macron ein Stück weit. Also, dass eben der deutsche Bundeskanzler sich an den französischen Präsidenten wendet und sagt, wie könnte das aussehen? Wie können wir darüber reden? Und dass daraufhin dann wirklich ein strategischer Dialog entsteht. Das ist bisher nicht geschehen. Das könnte in Zukunft geschehen, durchaus. Aber das sind mit Sicherheit dann auch Diskussionen, die anders als diese Think-Tank-Diskussionen natürlich nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber bisher, das haben mir mehrere Leute, die sich wesentlich besser damit auskennen als ich selbst, bestätigt, hat es auf dieser Ebene überhaupt nichts gegeben. Eben auch, und damit kommen wir so ein bisschen zum Beginn unseres Gesprächs zurück, weil die deutsche Seite panische Angst davor hat, dass in Amerika der Eindruck entsteht, dass Deutschland hier mit Frankreich irgendwie eine Alternative sucht und die Amerikaner hintergeht und dass daraufhin dann die Amerikaner die nuklearen Garantien und den nuklearen Schutzschirm für Deutschland schwächen. Was ich aus meiner kleinen Erfahrung, vielleicht liege ich falsch, aber doch als Ausrede oft empfinde, weil da alles, was ich aus Washington höre, ist, macht bitte mehr, macht mehr souverän, sprecht auch über nukleare Abschreckung europäisch, bekommt eure eigene Sicherheit auf die Reihe, so dass ich mittlerweile den Eindruck habe, dass in der deutschen Politik und von deutschen Politikern eben diese Sorge vor der amerikanischen Reaktion oft eigentlich nur noch ein Argument ist, um sich nicht auf diese Diskussion einzulassen und um diese schwierigen Gespräche. Natürlich sind sie schwierig, sie sind in Deutschland auch mit Sicherheit kontrovers. Es ist für keinen Bundeskanzler irgendwie viel politisches Kapital damit zu gewinnen, wenn rauskommt, dass er mit Franzosen über eine europäische nukleare Abschreckung diskutiert. Aber dass man sich da ein Stück weit vordrückt mit dem Argument, das könnte den Amerikanern nicht gefallen.
Das ist jetzt wirklich wenige Tage nach der Wahl der Blick in die Glaskugel. Aber könntest du dir vorstellen, dass Donald Trump diesen Prozess noch von sich aus beschleunigt, zum Beispiel indem er auch Zusagen, die der noch amtierende Präsident Joe Biden den Deutschen gegeben hat. Denken wir zum Beispiel an die Mittelstreckenraketen, die in Deutschland stationiert werden sollen, dass er das wieder zurückzieht und damit noch zusätzlich eine Dynamik entfacht, dass die Europäer sich wirklich deutlich stärker mit einer wirklichen Zeitenwende um ihre eigene Sicherheit kümmern?
Mit Sicherheit. Und ich glaube, die Amerikaner, gerade so Leute wie Richard Grenell, sind mit den deutschen strategischen, sicherheitspolitischen Debatten gut vertraut. Diese Debatten haben in den vergangenen 2,5 Jahren, wie du weißt und wie alle anderen regelmäßigen Beobachter wissen, oft sehr öffentlich stattgefunden. Das heißt, die Trennlinien, der Streit zwischen den verschiedenen Parteien, Position in Deutschland, der ist für alle sehr offen einsehbar. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Berater des zukünftigen Präsidenten Trump da ganz bewusst versuchen, in diese Trennlinien reinzugehen, das auszunutzen, Deutschland unter Druck zu setzen, die Bundesregierung unter Druck zu setzen und dass das dann natürlich dazu führen könnte, dass Deutschland sich eben auf Paris sozusagen besinnt als den zweiten Pfeiler der außenpolitischen Partnerschaften, den zweitwichtigsten, den europäischen, und eben dann tatsächlich in Paris anklopft und auch diese und auch die nuklearen Diskussionen anfängt zu führen.
Reicht denn Paris mittlerweile noch oder muss das nicht viel größer werden? Also jetzt nicht bezogen auf die nukleare Komponente, sondern tatsächlich, wenn wir das Thema strategische Autonomie, also eine europäische eigene Verteidigung, das Lieblingsthema, wenn man so will, des französischen Präsidenten nehmen. Wir haben jetzt in dieser Woche gesehen, Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, ist noch am Abend, am selben Tag, also gerade war die Wahl Trumps zum zweiten Mal ins Weiße Haus verkündet worden von den Networks in den Vereinigten Staaten. Da kam schon die Meldung über die Agenturen, dass der deutsche Verteidigungsminister noch am Abend und Nachmittag nach Paris reisen wird, um dort seinen französischen Amtskollegen zu treffen. Und da ging es dann natürlich vor allem um die Konsequenzen aus dieser Wahl. Und da wurde dann vereinbart, dass man sich in noch größerer Runde trifft, nämlich dann zusätzlich mit dem italienischen, ich glaube dem polnischen und dem britischen Verteidigungsminister, wenn ich die Runde jetzt nochmal genau in Erinnerung habe. Das soll bis Mitte November geschehen. Reicht Paris eigentlich für Deutschland noch oder muss der Impuls auch für einen großen Sprung in einer viel größeren Runde gestellt werden?
Also da gibt's sehr verschiedene Meinungen. Meine Meinung dazu ist, dass das Deutsch-Französische reicht oder sogar der Beginn sein muss, weil eben ohne eine deutsch-französische Absprache, und das haben, glaube ich, wirklich die vergangenen 2-3 Jahre absolut gezeigt, nichts möglich ist in Richtung Verteidigungspolitik. Und weil ich glaube, dass wenn man in einer Runde von 27, werden es mit Sicherheit nicht sein, EU-Staaten, aber seien es auch 3, 4, 5 Partner beginnt, dass es dann wesentlich schwieriger ist, sich zu einigen. Und ich glaube, erfolgsversprechender ist tatsächlich der Weg, dass Pistorius nach Paris reist, sich mit Le Cornu abspricht und dass dann die Briten dazugeholt werden, wenn sie Interesse haben, die Polen dazugeholt werden und man nach und nach eben diesen Kreis erweitert. Das, glaube ich, ist der erfolgsversprechendste Weg. Und dafür spricht auch, dass seit Jahresbeginn gab es ja sehr viel Hoffnung und Erwartungen an das Weimarer Dreieck. Es gab diese trilateralen Treffen der Außenministerinnen und der Kollegen aus Frankreich und Polen. Auch auf Staats- und Regierungschefsebene gab es diese Treffen. Und wenn man ehrlich ist und jedenfalls das, was öffentlich oder für uns auch als Beobachter einsehbar ist, ist nicht viel bei rumgekommen. Also es gibt Absichtserklärungen zum Beispiel zum Kampf gegen russische Desinformation. Aber das sind ja nicht die Ergebnisse, die man erwartet oder die man braucht jetzt vor dem Hintergrund dieser dramatischen Entwicklungen, der Rückkehr Trumps, des Ampel-Aus in Berlin, da braucht es jetzt viel größere Würfe. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das veraltet, ich glaube nicht, dass man da erst im ersten Schritt den deutsch-französischen Kompromiss braucht, wie es immer war in der europäischen Geschichte oder jedenfalls sehr oft. Und dass dann natürlich auf die Polen zugegangen werden muss, auf die Briten, auf die Italiener und alle, die eben bereit sind und willens mitzumachen. Aber dass dieser erste Integrationsschritt definitiv immer noch von dem deutsch-französischen Paar ausgehen muss. Und das greift jetzt vielleicht ein bisschen zeitlich vor, aber gibt es in Paris eben Hoffnung, große Hoffnung, muss man sagen, mittlerweile, dass das einfacher werden wird, sollte Friedrich Merz die Bundestagswahl gewinnen, weil er in den vergangenen Wochen wirklich mehrmals und jetzt auch wieder vor dem Hintergrund der Wahl Trumps nach Paris recht deutlich signalisiert hat, ich bin bereit, über Sachen zu reden, über die der Bundeskanzler nicht reden wollte. Ich bin bereit, weiterzugehen, was die Ukraine-Unterstützung angeht. Ich möchte mich europäisch abstimmen mit euch Franzosen, auch mit den Briten, was die Lieferung von diesen reichweitenstarken Waffen angeht. Wir könnten Taurus ins Spiel bringen. All diese Sachen, die eben in den vergangenen 2 Jahren nicht funktioniert haben. Aber ob das jetzt schnell geht und wie schnell das geht, hängt natürlich auch dann wieder mit der deutschen Innenpolitik zusammen und der Frage, wann wir in Deutschland wählen.
Die Unterstützung der Ukraine ist das eine große Thema in der europäischen Sicherheitspolitik. Aber das andere große Thema ist ja, dass wir auch selber, dass die Nationalstaaten selber ja auch entsprechend verteidigungsbereit erstmal werden müssen, was damit verbunden ist, dass man die eigenen Rüstungslager auffüllt. Und dann sind wir auch beim Thema Rüstungskooperation. Und auch darüber haben wir hier im Podcast ja immer mal wieder gesprochen, dass es da auch nicht rund läuft zwischen Deutschland und Frankreich. Ich muss da nur die beiden Stichworte FCAS und MGCS erwähnen, also das gemeinsame europäische, deutsch-französische Kampfflugzeug, an dem ja mittlerweile auch andere Staaten beteiligt sind, und der gemeinsame Kampfpanzer, das Kampfpanzersystem, das ist ja ein großes Projekt der Zukunft. Also was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, immer weitere Verzögerungen, permanenter Streit zwischen Paris und Berlin, und irgendwie kommt es da nicht voran, jetzt sowieso nicht. Durch den Bruch der Ampelkoalition gibt es ja auf dieser Ebene überhaupt keine Entscheidung mehr. Glaubst du trotzdem, dass diese jetzt auch in Perspektive einer möglichen Kanzlerschaft von Friedrich Merz, aber auch jetzt vor dem Hintergrund dieser Wahl von Donald Trump, dass es da auch im Rüstungsbereich, dass das auch nochmal helfen könnte, die Partner in Europa enger zusammenzuschweißen? Oder ist das jetzt so ein kurzer Schock und am Ende, tja, geht es weiter, Business as usual? Wir haben uns die vergangenen Jahre nicht geeinigt. Warum soll es jetzt klappen?
Also ich bin kein Berufsoptimist, aber was das angeht, tatsächlich optimistisch, dass dieser externe Trump-Schock wirkt und dass das wieder Zug in diese deutsch-französischen Projekte oder generell die europäische Rüstungskooperation bringt. Und man braucht ja wirklich nur zurückgucken auf die erste Präsidentschaft Trumps. Für mich ist der Umstand, dass Deutschland und Frankreich überhaupt FCAS und MGCS begonnen haben, der Präsidentschaft Trumps geschuldet. Ich glaube, ohne Trump wären diese großen historischen Kooperationsprojekte gar nicht zustande gekommen, was für sich genommen keine gute Nachricht, glaube ich, ist für Europa, aber jetzt in der derzeitigen Situation dann vielleicht doch für die kommenden Jahre. Das Problem dabei ist eben, und die Sorge vieler europäischer Regierungen, glaube ich, dass eben das genaue Gegenteil passiert, dass die europäischen Mitgliedstaaten, ähnlich wie Polen zum Beispiel, aber auch Deutschland in den vergangenen 2 Jahren seit Beginn der Zeitenwende mit dem Sondervermögen eben viel Geld in die Hand nimmt und das aber dann eben für amerikanische Rüstungsgüter ausgibt. Und auch jetzt in den ersten Reaktionen auf die Wiederwahl Trumps gab es in Berlin viele Stimmen, die gesagt haben, lasst uns doch jetzt 100, 150 Milliarden in die Hand nehmen, viel mehr F-35 kaufen und andere amerikanische Rüstungsgüter, und dann gefallen wir Trump damit.
Um ihn milde zu stimmen.
Um ihn, ja. Genau, sozusagen, wir tragen die Tribute nach Washington und hoffen auf die Milde des amerikanischen Hegemon. Und das ist natürlich auch ein Szenario, mit Sicherheit. Merz hat unter der Woche auf einer Podiumsdiskussion gesessen, wo unter anderem auch Enrico Letta, glaube ich, da war, der ja einen großen Bericht geschrieben hat zur Zukunft der europäischen Integration, so ein bisschen ähnlich zu dem Draghi-Bericht, wo Merz dann gefragt wurde, wie stehen Sie zu der Frage, wie wir europäische Rüstungskäufe und Kooperationen in Zukunft finanzieren können? Könnte die Schuldenbremse ausgesetzt werden, um deutsches Geld für solche europäischen Investitionen freizumachen? Und wo Merz tatsächlich recht offen sich gezeigt hat, also in der ersten Reaktion gesagt hat, unmittelbar jetzt nein, aber für die Zukunft und wenn dieses Geld tatsächlich dann einem europäischen Markt und europäischen Unternehmen zugutekommt, dass er dann gesprächsbereit sein könnte. Und ich glaube, in diese Richtung werden die Diskussionen auch gehen. Das werden auch in Deutschland sehr schwierige Diskussionen weil es da, wie so oft, muss man sagen, um deutsches Geld für europäische Projekte gehen wird. Aber vor dem Hintergrund der Lage und mit Trump und dem russischen Vorrücken in der Ukraine denke ich schon, dass die Diskussionen jedenfalls öffentlich geführt werden müssen. Vielleicht sogar schon im Wahlkampf, um dann zu gucken, wo man steht.
Stichwort Wahlkampf. Jetzt haben wir den deutschen Oppositionsführer gewürdigt mit seinen Positionen. Schauen wir vielleicht noch auf die französische Oppositionsführerin, wenn man so will. Die ist ja auch nicht ganz unwichtig für die kommenden Jahre, für die Präsidentschaft von Donald Trump. Marine Le Pen, von der ist natürlich die Rede. Sie ist ja bekannt geworden als Fundamentalkritikerin der Europäischen Union. Jetzt will sie nicht mehr aus der EU austreten. Bei der NATO ist es ähnlich. Da war früher von einem vollständigen Austritt Frankreichs aus dem Bündnis bei ihr die Rede. Mittlerweile hat sich das Blatt gewandelt. Sie plädiert ganz deutlich für einen Verbleib Frankreichs in der NATO, jedoch mit dem Ziel, das Land aus der integrierten militärischen Kommandostruktur wieder zurückzuziehen. Ich glaube, das ist jetzt die aktuelle Position, wenn ich das richtig gesehen habe. Insofern fand ich Ihren Kommentar zum Wahlsieg Trumps ganz überraschend. Und da hören wir mal kurz rein.
Moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est l'intérêt de la France. Et en l'occurrence, les intérêts de l'Europe, puisque l'Europe se charge plutôt mal d'ailleurs de nos intérêts. Et donc, elle est là, la question, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis vont manifestement défendre de manière plus vigoureuse encore demain qu'hier leurs propres intérêts, il va falloir que l'Europe se réveille. Parce que si l'Europe continue à ne pas défendre les siens, alors la situation risque de très rapidement se dégrader pour nous.
Ja, das hat Marine Le Pen gesagt am frühen Morgen, kurz nach der Wahl von Donald Trumps, also so ungefähr um die gleiche Zeit, als Macron gratuliert hat. Europa muss aufwachen. Da war jetzt viel von Europa, Jakob, die Rede und wenig von Frankreich. Deutet das vielleicht auch darauf hin, dass Marine Le Pen mittlerweile auch die europäische Zusammenarbeit verinnerlicht hat, wenn man so will? Liegt die Wahl Trumps für Le Pen jetzt anders als noch vor ein paar Jahren eigentlich gar nicht mehr in ihrem Interesse?
Ja, ist eine sehr spannende Frage, auch weil Le Pen offensichtlich während des amerikanischen Wahlkampfes die Linie ausgegeben hat beim Rassemblement National, dass sich niemand dazu äußern darf, also dass niemand sich für oder gegen Trump positioniert, also dass sie da sozusagen schon diese Domaine réservée, die auch der französische Präsident für sich in Anspruch nimmt, vorwegnimmt als Fraktionsvorsitzende. Ja, ich glaube, diese Debatten haben sich extrem gewandelt innerhalb des Rassemblement Nationals. Für mich ist dieser eine Satz von Jordan Bardella, ich glaube, aus dem Europawahlkampf sehr bezeichnend, wo er gefragt wurde, warum das Rassemblement National eben nicht mehr mit dem Gedanken spielt, Frankreich aus der Europäischen Union zu führen. Und er antwortete, warum sollen wir aus diesem Block austreten, wenn wir zunehmend die Politik in diesem Block bestimmen und wenn wir zunehmend die Zukunft dieses Blocks Europäischer Union definieren? Das mag überraschend klingen, aber wenn man sich heute die Staats- und Regierungschefs anguckt, die auf den europäischen Räten sitzen, die jetzt mit Trump in Verbindung treten und gerade die, die gute Verbindung zu Trump haben werden und Europa vertreten werden, dann sind das die Leute, die auf der Linie eher des Rassemblement National sind. Also Giorgia Meloni, Viktor Orban in Ungarn, Geert Wilders, der zwar nicht Teil der niederländischen Regierung ist, aber da die Fäden zieht. Und ich glaube, das Rassemblement National hat eben den Eindruck, dass es so eine starke Verschiebung gegeben hat in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass es wirklich eigentlich den Austritt überhaupt nicht mehr braucht, weil sich die Europäische Union ohnehin in den kommenden Jahren in eine Richtung entwickeln wird, die der Stoßlinie des Rassemblement Nationals entspricht. Und vielleicht noch ein zweiter kurzer Gedanke. Es ist sehr spannend zu sehen, wie stark das Rassemblement National eben sich heraushält und diese Verbindungen, die es in der Vergangenheit auch zum Trump-Lager gab. Also Jordan Bardella war zum Beispiel auf CPAC-Veranstaltungen eingeladen. Das sind so Netzwerkveranstaltungen, die von den Republikanern finanziert und organisiert werden. Das hat sehr stark abgenommen und heute sind es die Leute von Zemmour, also Sarah Knafaud, eine französische Europaabgeordnete und ein Shootingstar, kann man so sagen, der französischen neuen Rechten, diejenigen sind, die sehr viele in den USA sind, also jetzt gerade vor kurzem, die jetzt während der Wahlnacht auch in den USA waren, die von Trump eingeladen werden und diejenigen sind, die die guten Kontakte zum MAGA-Lager, also zu Trumps Verbündeten innerhalb der Republikaner pflegen und das Rassemblement National diese Kontakte ein Stück weit vernachlässigt hat, weil man sich eben so stark auf Frankreich und auf die nationale Debatte konzentriert und diese großen transatlantischen, westlichen Diskussionen ein Stück weit beiseite lässt.
Könnte denn Marine Le Pen diese strategische Autonomie von Emmanuel Macron, dieses Konzept, was er jetzt mutmaßlich in den kommenden Wochen und Monaten wieder eine größere Rolle spielt durch den Wahlsieg von Donald Trump, unterschreiben? Wäre das am Ende auch Ihre Handschrift, über Europa französische Interessen weiter zu stärken?
Also grundsätzlich denkbar wäre es, ist ein spannender Gedanke, aber ich glaube, es wäre ein sehr großer Balanceakt für das Rassemblement National, weil sie eben in der Vergangenheit auch Macron sehr heftig öffentlich dafür angegriffen haben, eben zum Beispiel diese europäische Dimension der französischen Nuklearwaffen davon öffentlich zu reden, weil das Rassemblement National daraus gemacht hat, Macron möchte die französische Souveränität ausverkaufen und europäisieren. Auch in den deutsch-französischen Beziehungen gab es da den einen oder anderen Streit, als Annegret Kramp-Karrenbauer zum Beispiel vorgeschlagen hat, den französischen ständigen Sitz im VN-Sicherheitsrat europäisch zu machen, dass also turnusmäßig da auch Italiener oder Deutsche sitzen können. Auch das war für das Rassemblement National absolut Munition, um eben Macron als dem Vertreter der liberalen westlichen Eliten den Ausverkauf französischer Interessen vorzuwerfen und von dieser Position wegzukommen hin zu einem rechtspopulistisch geprägten, aber doch gemeinsamen europäischen Raum, der eben gemeinsame Interessen und gemeinsame Souveränität vertritt. Das ist denkbar, aber ich glaube, es wäre ein langer Weg und es würde dem Rassemblement National natürlich zu Recht vorgehalten, ähnlich wie du es gerade in der Frage ja schon angelegt hast, dass sich da die Positionen wirklich in Lichtgeschwindigkeit verändert haben.
Zum Schluss würde ich dich ganz gerne noch fragen, weil du ja jetzt in Washington das Ganze aus nächster Nähe beobachtet hast, den Wahlkampf, den Wahltag. Hält diese Wahl in den USA eigentlich auch ja Lektionen für die französische politische Klasse bereit? Diese Wahl hat ja gezeigt, wie sehr Umfrageinstitute daneben liegen können, wie groß in weiten Teilen der US-amerikanischen Bevölkerung mittlerweile die Skepsis gegenüber einer linken bzw. linksliberalen Wirtschaftsgesellschaft oder auch Klimapolitik ist. Es ist jetzt natürlich wieder der Blick in die Glaskugel, aber ist das Wasser auf die Mühlen von Marine Le Pen für die kommenden Jahre, weil das Verschiebungen sind in der amerikanischen Gesellschaft, die man eventuell auch, also es ist natürlich alles sehr spekulativ, aber eventuell auch in Frankreich registrieren könnte?
Also ich gehe davon aus, dass es Wasser auf die Mühlen ist, weil dieses populistische Moment, was anhält offensichtlich, was eben von einigen mit dem Brexit sozusagen als Anfang markiert wurde, dann kam Trump und dann scheiterte eben Le Pen zum ersten Mal oder zum zweiten Mal eigentlich 2017 mit ihrer Präsidentschaft. Sie wollte das ja fortsetzen, diese populistische Welle. Und damals hatte sie sich ja auch sehr klar in diese Reihe von populistischen Momenten eingereiht. Das ist heute ein bisschen anders, aber ich glaube trotzdem, dass sie das Momentum absolut nutzen möchte. Auch Jordan Bardella hat schon in Reaktion auf den Wahlsieg Trumps das auf Frankreich gemünzt und gesagt, das Gleiche wollen wir in Frankreich eben produzieren, die Patrioten, die echten Franzosen, die sozusagen unser Land den Eliten in Paris entreißen. Morgen erscheint ja sein Buch, wo viele gespannt sein dürften, wie er da sein Regierungsprogramm auch ein Stück weit ausbuchstabiert. Deswegen ja, absolut. Ich glaube schon, dass dieser Wahlsieg Trumps ein Signal auch ist für rechtspopulistische Kräfte in Europa. In Frankreich und für das Rassemblement National ist es eben schwieriger, glaube ich, als für andere Parteien und Strömungen, weil, und auch da kommen wir so ein bisschen zum Anfang zurück, es in Frankreich eben immer noch einen sehr starken Anti-Amerikanismus gibt. Es in Frankreich immer noch und gerade im Rassemblement National viele Leute gibt, die sagen, wir müssen alleine souverän klarkommen und sind nicht angewiesen auf irgendwelche amerikanischen Intellektuellen, wie zum Beispiel Steve Bannon, der zwischendurch sehr aktiv war in Frankreich. und das dem Rassemblement National an einigen Stellen eher geschadet hat. Dass also der Eindruck entstanden ist, dass da irgendwelche Amerikaner jetzt in Paris sind, um Marine Le Pen zu unterstützen. Aber das wird für die kommenden Monate und wahrscheinlich Jahre, wenigstens für die Präsidentschaft Donald Trumps, sehr spannend sein zu beobachten, wie da ein Austausch stattfindet und wie versucht wird, eben ja ein Stück weit ein alternatives europäisches Einigungsprojekt aufzuziehen und darüber hinaus vielleicht auch transatlantisch eben ein alternatives System aufzubauen, was eben nicht mehr so stark auf der regelbasierten Ordnung, auf der liberalen Weltordnung begründet, sondern viel stärker auf den Bezug auf eine gemeinsame Zivilisation, der bei Zemmour zum Beispiel sehr stark ist, auf das christlich-jüdische Abendland, auf den Westen, auf all diese Konzepte eben gemünzt ist. Aber das wird tatsächlich die Zukunft zeigen müssen, ja.
Folge 71 von Frankophil über die Folgen des Machtwechsels in Washington für Frankreich und Europa. Zu Gast heute war Jakob Ross, Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.